redet, ist nicht tot.
Hier ist sie, die Wissenschaft. Hier ist die Wissenschaft. Herzlich willkommen, Florian Freistetter.
Herzlich willkommen, Holger Klein.
Was gibt's Neues aus dem Weltall?
Ja, ach, immer Neues aus dem Weltall. Weltall ist nicht langweilig.
Okay. Nein, überhaupt nicht. Was gibt's Neues aus dem Erdinneren?
Da gibt's Erdinneres habe ich auch nicht. Ich habe auch was vom Weltall. Also ich habe zwar wirklich viel Geologie, aber ich habe auch, also im Weltall gibt's immer was Neues, natürlich. Also jetzt gestern gerade zum Beispiel hat das Universum das Sonnensegel der Planetary Society rebootet.
Das Sonnensegel der Planetary Society. Was ist die Planetary Society?
Haben wir über das Sonnensegelprojekt, das Leitziel, schon mal geredet?
Ich bin nicht sicher. Ich habe kein Déjà-vu gerade, aber es kann auch sein, dass ich es komplett vergessen habe.
Nee, also das die Planetary Society ist so ein privater Verein, private Lobbyorganisation, unter anderem mal von Carl Sagan mitgegründet worden. Jetzt ist irgendwie Bill Nye ist da der Chef momentan gerade. Also es ist eine amerikanische Organisation, die halt so Lobbyarbeit macht, um halt irgendwie die Sonnensystemforschung ein bisschen voranzubringen, die Öffentlichkeitsarbeit macht, die wunderbare Blogartikel veröffentlicht. Emilia Lagdavalla schreibt da extrem ausführliche und interessante Texte. Und eines der großen Projekte, die halt da schon seit langem probieren umzusetzen, ist, ein Sonnensegel ins All zu schicken und zu testen.
Und das haben die was genau zu testen? Also Sonnensegel ist eine große Solarzellenfläche, ne? Also,
nein, gar nicht. Da geht es nicht um Solarzellen. Sonnensegel geht wirklich darum, dazu, wie es klingt, du segelst.
Sonnenwindsegel.
Genau, du hast eine große reflektierende Fläche, dünne, die auf die der Sonnenwind aufprallt, also die Teilchenstrahlung, die von der Sonne kommt, die Teilchen, die sie ständig ausströmt aus ihrer Atmosphäre. Mhm. Und wenn die reflektiert werden, wird ein Impuls übertragen, das übt eine Kraft aus. Und wenn das ist eine gute Antriebsmethode. Ich meine, du brauchst zwar ein großes Segel, damit du genug Impuls aufsammelst. Am Anfang geht es auch sehr, sehr langsam.
Aber ist ja Platz genug für so ein Segel, das ist ja egal, ne?
Und das ist auch sehr, am Anfang geht es auch sehr, sehr langsam, aber du hast den Vorteil, die Sonne scheint kontinuierlich. Das heißt, die Kraft wirkt kontinuierlich und das Ding wird immer schneller, 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 schneller. Und du kannst so wirklich hohe Geschwindigkeiten aufbauen. Mhm. Und die Japaner haben schon mal vor ein paar Jahren so ein Sonnensegel gestartet und getestet. Aber die Planetary Society, die ist eben eine private Organisation. Im Prinzip, wo halt irgendwie kannst du als Privatperson einfach Mitglied werden, halt irgendwie 50 Euro im Jahr zahlen oder sowas oder auch einfach nur spenden. Und die haben halt schon vor ein paar Jahren probiert, so ein Ding zu starten, nur ist da leider die Rakete abgestürzt. Das heißt, das hat nicht funktioniert, das haben sie ein neues gemacht, also ein CubeSat, diese kleinen Mini-Dinger, haben sie eins hochgeschickt, das ist am 20. Mai hochgeflogen. Und da geht es momentan nur darum, die ganze Mechanik zu testen. Also das muss sich ja entfalten, das ist ja irgendwie über 30 Quadratmeter groß, das Segel. Das kannst du natürlich nicht irgendwie ausgefaltet hochschicken. Das ist halt quasi da irgendwie so eingefaltet und dann muss ich das irgendwie ausbreiten und alles dort und das wird getestet. Und der Satellit flog auch hoch und war auch im All und dann gab es ein Softwareproblem, das sie aber noch nicht gewusst haben, also noch nicht gekannt haben, wie sie es hochgeschickt haben. Erst wie er oben war, haben sie festgestellt, dass die Software irgendwie fehlerhaft ist. Da ist irgendwie eine Datei, in die ständig Daten reingeschrieben werden. Und wenn diese Datei 32 Megabyte erreicht, dann stürzt das System ab. Mhm. Was natürlich blöd ist. Jetzt haben sie probiert, dann möglichst schnell noch irgendwie ein Update hochzuschicken, hat aber nicht mehr gereicht, die Zeit. Das heißt, der Satellit ist abgestürzt, softwaremäßig. Das heißt, der war halt so wie ein Computer, der halt einfach irgendwie einfriert. Und was du normalerweise machst mit so einem Computer, ist halt einfach irgendwie neu starten. Geht halt irgendwie schlecht im Weltall, wenn da keiner ist, der
auf dem Knopf drückt. Genau, ist gerade kein Finger, der auf den Knopf drückt.
Genau. Kann. Ja. Aber was sie gesagt haben, ist, eventuell kommt das Universum und startet das Ding neu. Denn im Weltall hast du jede Menge kosmische Strahlung. Ja. Und gerade diese CubeSats sind auch nicht sonderlich abgeschirmt oder irgendwie sowas. Das heißt, man weiß aus bisherigen Erfahrungen, dass das innerhalb von 3 Wochen oder so im Durchschnitt so ein CubeSat, die Software, die Hardware, von so einem kosmischen Strahlungsdingens getroffen wird. Und wenn diese kosmische Strahlung da genau auf die richtige Stelle trifft, dann
rebootet sich das Ding.
Genau, und man weiß halt, dass sowas durchaus häufig vorkommt und hat es halt gewartet, ob das passiert. Und am Samstag, also vorgestern, am 30. Mai auf jeden Fall, ist das passiert. Also das Ding ist rebootet und super, ist jetzt wieder aktiv und es wird geplant für Mittwoch, also den 3. Juni, jetzt den Test zu machen und das Segel zu entfalten.
Das finde ich jetzt irgendwie auf eine bizarre Weise romantisch.
Ja, ist cool. Also, wie gesagt, diese ganzen Wünsche, was für ein Universum, Bücher da, dieser Quatsch, das funktioniert nicht. Aber wenn man weiß, rebooten, was es geht, dann kann man sich auch vom Universum mal was wünschen, was dann tatsächlich stattfindet.
Da flog heute auf Twitter eine Hörernachricht an mich vorbei, und zwar aus der Kategorie tolle Sachen, die man mit Graphen machen kann, wo du Light Sail sagst. Chinesische Wissenschaftler haben, ich weiß gar nicht, was sie machen wollten, sie wollten irgendwas mit Graphen experimentieren, was man halt so mit Graphen experimentiert, haben einen Graphenschwamm sich gebastelt, so ein paar Zentimeter großes Schwämmchen, und haben das Ding mit dem Laser beschossen. Mhm. Und dann hat der Schwamm einen Satz nach vorne gemacht. Und dann haben sie sich gedacht, okay, was ist denn hier los? Dann haben die den nochmal mit dem Laser beschossen, dann hat er wieder einen Satz nach vorne gemacht. Dann haben die das Ding in Vakuum gepackt, haben den mit dem Laser beschossen und das Ding schon wieder einen Satz nach vorne gemacht. Was es nicht ist, was da passiert ist, dass die Photonen, die auf das Graphen treffen, das Ding vortreiben, weil das macht Light Sail.
Das ist schon ein Sonnensegel.
Genau, das ist das Sonnensegelprinzip. Was sie vermuten ist, da müssen sie jetzt noch genau reingucken, was sie vermuten ist, nee, gar nicht wahr, sie wissen, was passiert ist, der Laser schickt Elektronen ins Graphen, mhm, bis das Graphen voll ist, und dann entlädt das Graphen die Elektronen. Und zwar gebündelt in eine Richtung. Was sehr bizarr ist. Also sie wissen und nicht und haben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht mal den Ansatz einer Idee, warum die Elektronen nicht in alle Richtungen abgegeben werden, sondern nur in eine Richtung.
Es klingt auf jeden Fall nach etwas, was jede Menge Anwendungen haben könnte.
Naja, Antrieb, ne? Also
ja, oder ich muss nicht Antrieb sagen, wenn du das irgendwie miniaturisierst, ich meine Dinge, die sich irgendwie, wo du irgendwie Licht drauf schickst, dann bewegt es sich, dann ändert sich, dann keine Ahnung, ich bin ein Techniker, dann kannst du wirklich Schaltungen machen damit oder sonst irgendwas, keine Ahnung.
Das funktioniert halt wie ein Kondensator, der aber mit Licht geladen wird. Das ist eigentlich das Faszinierende daran, ja.
Ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Also wie gesagt, mit Graphen irgendwas. In Zukunft wird alles aus Graphen sein.
Alles aus Graphen, genau. Auch die Cheeseburger. Graphen-Cheeseburger, die weghüpfen, wenn Licht drauf fällt.
Genau, kannst die Leute mit dem Laserpointer verarschen. Da frisst nicht so viel.
dann dreht die Katze erst recht durch, wenn du mit dem Laserpointer dann auch noch
Graphen... Das ist eine Graphenkatze,
die kannst du auch wegschubsen mit Laser. Nee, eine Graphenmaus, die du weghüpfen lassen kannst mit deinem Laserpointer, um die Katze endgültig in den Wahnsinn zu treiben. Tja. Ich hab's ja nicht so mit Katzen.
Ja, ach, kommt drauf an. Sind ganz nett.
Ich nicht, finde ich. Ich. Außerdem muss ich davon immer niesen.
Ja, das ist nicht. Ja, okay, dann nicht, aber.
Ich überlege die ganze Zeit, was ich für eine Nachricht gelesen und weggeklickt habe, versehentlich. Das war auch irgendwas ganz Spektakuläres aus dem Weltall. Was ist das Spektakulärste, was du gelesen hast die letzten Wochen?
Ich bin kaum zum Lesen gekommen in den letzten Wochen. Also, was ist das spektakulär? Was könnte da noch gewesen sein?
Wahrscheinlich war es auch
wo hast du es gelesen?
Zeitung? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Nee, ich habe dann halt so diverse RSS-Feeds abonniert, wo ich dann aber zu schnell weggeklickt habe. Also ich weiß noch, ich dachte, das muss Florian erklären. Und dann habe ich es weggeklickt und vergessen.
Also hast du es nicht in meinem Blog gelesen? Das kann man schon
ausschließen. Nee, das nicht, nee.
Okay, dann da wüsste ich am besten Bescheid. Also.
Ja, nee.
Nee, fällt mir spontan nicht ein, was du noch...
Ja, dann halt nicht. Was gibt's denn noch Neues aus dem Weltall?
Ich habe was aus der Vergangenheit.
Oh.
Sagt dir Schneeball Erde was?
Das hatten wir schon mal.
Kann gut sein, ja.
Schneeball Erde.
Es ist eine mittlerweile eigentlich keine Hypothese mehr, sondern mittlerweile eigentlich eine Tatsache, dass nämlich in der Vergangenheit große Teile der Erde komplett vergletschert waren. Mhm. Also nicht jetzt nur halt irgendwie so wie in der Eiszeit, irgendwo, keine Ahnung, bis Mitte Deutschland Gletscher, sondern wirklich bis zum Äquator im Wesentlichen.
Also rundherum auf gut Deutsch?
Im Prinzip, also das Ding, um das es geht, ist, man weiß, dass im Wesentlichen jeder Punkt der Erde in der Vergangenheit schon mal vergletschert war. Mhm. Was man noch nicht genau rausgefunden hat, war, ob das zur gleichen Zeit passiert ist, also ob wirklich zu einem Zeitpunkt oder zu mehreren Zeitpunkten hintereinander die Erde komplett zugegletschert war oder ob das halt mal hier, mal dort war. Weil das eben Problem war, dass man diese Sachen noch nicht so genau datieren konnte. Mhm. Jetzt aber haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass es tatsächlich Phasen gab vor ungefähr 700 Millionen Jahren, wo die Erde mehr oder weniger komplett voll mit Eis war. Also wirklich alle Landflächen waren vergletschert bis hin zum Äquator. Und sie haben halt verschiedene neue Datierungsmethoden genommen, haben neue Daten gesammelt und so weiter und gezeigt, dass die eben die Zeitpunkte übereinstimmen. Das heißt, man kann sich jetzt sicher sein, dass wirklich auf zumindest das Land zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit komplett vergletschert war. Was man noch nicht weiß, ist, ob auch der Ozean damals wirklich komplett zugefroren wäre. Mhm. Also das ist noch offen die Frage. Da muss man dann wirklich irgendwie noch in der ozeanischen Kruste irgendwas datieren. Ist nochmal ein Eck schwerer als auf Land irgendwas datieren. Also da fehlen noch die Daten. Aber im Prinzip ist jetzt schon mal klar, dass es eben wirklich Phasen gab, wo die Erde komplett zu war, was die Landfläche angeht. was ich cool finde, weil bis vor ein paar Jahrzehnten war es noch nicht mal klar, ob diese Schneeball-Erde-Phase überhaupt mal stattgefunden hat, also ob überhaupt mal diese großen...
Da gibt es doch schon irgendwelche Verschwörungstheorien dazu, oder?
Verschwörungstheorien weiß ich, ergibt sich, aber wir haben jetzt keine bekannt. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es durchaus das einen Einfluss auf die Evolution gehabt hat. Also wie es dann wieder vorbei war, also diese Ediacara-Phase, wo halt wirklich das erste Mal diese große Vielfalt an mehrzelligen Lebensformen aufgetaucht ist. Das war eben direkt nach Ende dieser Gletscherphase, dieses Kryogens, wie die Phase heißt. Also das ist ein sehr interessantes Thema. Und ja, wahrscheinlich kommen mit den Verschwörungstheorien, muss bei den Klimahainis schauen, die haben natürlich wieder irgendwas, also Beweis, Klimawandel gibt es nicht, wenn die Erde mal ein Gletscher war und so weiter. Kann gut sein, dass es da irgendwelche Spinner gibt, aber die reale Geologie ist hier wesentlich interessanter.
Noch ein bisschen Eis, und ist das Geologie? Ich weiß gar nicht, ob es Geologie ist. Das Schelfeis, also das auf dem Wasser schwimmende Eis der Antarktis, wird weniger. Das wissen wir. Seit 2009 messen wir das auch, dass es weniger wird. Also jetzt seit mittlerweile 6 Jahren werden es 60 Kubikkilometer weniger Eis pro Jahr, was ich irgendwie eine total lustige Zahl finde.
60 Kubikkilometer. Naja, 60 Kilometer in die eine Richtung.
Ja, ein Würfel mit einer Kantenlänge von 60 Kilometern.
Das ist ein Problem vorzustellen. Das ist irgendwie so von hier, von Jena bis Erfurt ungefähr. Ja, das ist ein schöner Würfel, ja.
Das verschwindet halt und das schmilzt halt weg, haben jetzt britische Wissenschaftler festgestellt, indem sie Satellitendaten ausgewertet haben. Also Kryosat, fliegen ja so Satelliten rum, die Eisbeobachtung machen.
Ja, genau.
Die Daten haben sie ausgewertet und haben halt festgestellt, 60 Kubikkilometer pro Jahr gehen verloren. Und zwar wird es angeblich schneller, weil nämlich, warte mal, wie war das? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das nochmal zusammenkriege. Also, du hast, genau, es schmilzt nicht ab, weil die Luft wärmer wird, also weil mehr Sonneneinstrahlung, Klimawandel, irgendwas passiert, sondern weil durch den Klimawandel neue Strömungen entstehen, die warmes Wasser in den Süden drücken. Das heißt, das Schelfeis wird von unten sozusagen ausgehöhlt durch warmes Wasser. Und das Ganze ist eigentlich jetzt nur mal eine Erkenntnis. Also wir wissen jetzt, dass es so ist. Und der Rest fällt dann in die Kategorie, wir brauchen mehr Forschung.
Genau.
Das ist halt das Ergebnis dieser Forschung ist, wir müssen uns das jetzt mal genauer angucken, weil wir erst seit kurzem wissen, dass es überhaupt so ist und dass dieses Eis verschwindet.
Weißt du, wo noch Eis verschwindet?
In meinem Magen.
Da vermutlich auch. Ich dachte,
jetzt käme sowas Niedliches irgendwie.
Nein, das ist auch böse, dramatisch. Jetzt haben wir zur Abwechslung mal nepalesische Wissenschaftler.
Oh.
Gemeinsam mit Leuten aus den Niederlanden und aus Frankreich haben untersucht, wie
es gibt
die...
überall Wissenschaft. Ich habe heute den neuen Terrorismusexperten und Geheimnisexperten der ARD sprechen können und habe gefragt, hat eigentlich jedes Land einen Geheimdienst? Und er meinte, ja, mit Sicherheit. Er würde da schwer von ausgehen, dass selbst das kleinste, mieseste Land noch einen Geheimdienst
hat. Liechtenstein, Vatikan.
Genau. Ja, der Vatikan weiß man ja sogar, oder?
Das Ziel Geheimnis. Keine Ahnung. Ich meine, Geheimdienst.
Monaco,
keine Ahnung.
Geheimdienst.
Der Monaco, ja klar, die ist ja mit den ganzen Geldern und so weiter. Ich stelle mir gerade den Lichtensteiner Geheimdienst vor. Irgendwie so ein Kerl, der irgendwo in der auf einer Alm sitzt oder sowas, ja, und mit dem Fernglas nach Österreich rüber guckt oder sowas, keine Ahnung.
Obwohl, okay, der sitzt wahrscheinlich irgendwo in Österreich.
Wahrscheinlich, so. Ja, der mit Vorarlberg hat er sich versteckt, da fallen. Also sind die Leute so seltsam, da fällt er gar nicht auf.
Zurück zu den nepalesischen Geheimagenten.
Also nepalesische Wissenschaftler haben logischerweise den Himalaya untersucht, das Himalaya-Gebirge, und haben untersucht, wie da die Gletscher abschmelzen. Und haben wirklich herausgefunden, dass das bis zum Ende des Jahrhunderts werden die um mindestens 70% schrumpfen. Mhm. Und das Worst-Case-Szenario zeigt einen Verlust von 99%.
Also ist er dann
weg.
Ja. Himalaya eisfrei, ne?
So. Genau, also der wäre dann weg. Das ist natürlich, einerseits ist natürlich mal der Gletscher weg, was rein so geografisch und landschaftlich und, keine Ahnung, bergsteigerisch vielleicht irgendwie Auswirkungen hat. Aber ich meine, das Eis muss ja irgendwo hin. Das sublimiert er nicht einfach und verschwindet, sondern das schmilzt, ja. Dann gibt's keine Gletscher mehr, dann gibt's tiefe Seen. Die Seen laufen dann irgendwo hin. dann hast du die ganzen Bergdörfer dort, die man die es eh schon schwer genug haben dort, die werden dann alle überschwemmt, dass die Wasserversorgung in der Everest, ganz Indien wird ja im Prinzip aus dem Everest irgendwie durch Schmelzwasser und so weiter versorgt. Wenn dann das alles weg ist, dann hast du da auch irgendwie Trinkwasserprobleme in Nepal, also da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz an Folgeproblemen mit dran, ja, wenn hier die Gletscher weggehen, wenn wir rein vom Klimawandel mal abgesehen.
Na, vor allem die Flüsse treten über ihre Ufer, und das vor allen Dingen dann in einer Region, in der sie mal eben nicht Kohle haben, um mal schnell Dämme zu bauen und ordentlichen Hochwasserschutz zu betreiben und sowas.
Genau, ja, das ist halt dann auch mehr gesehen, wie so eine Naturkatastrophe so ein Land trifft wie Nepal, war ja das große Erdbeben vor kurzem. Ja. Und wenn das ist halt jetzt irgendwie bis zum Ende des Jahrhunderts, ist noch ein bisschen Zeit, aber das hilft, bis dahin wird sich die Welt auch nicht so fundamental ändern, dass plötzlich da jetzt irgendwie alles technologisch so weit fortgeschritten ist, dass die da das problemlos in den Griff kriegen, die Folgen.
Ja, das denke ich allerdings auch. Krass. Ich habe irgendwie, mir ist aufgefallen, ich habe total viel so soziologischen Krempel heute dabei.
Ich habe gar nichts Soziologisches.
zwei Geschichten, die ich sehr schön finde. Ich glaube, eine hatten wir auch irgendwann schon mal in der Sendung. Es gab eine Studie, die habe, glaube ich, auch ich angeschleppt, über die Homo-Ehe und Vorurteile gegen die Homo-Ehe.
Ja, die war gefälscht, oder was war damit?
Es ist ein wenig fragwürdig, ob die gefälscht war oder nicht. Also es gab halt die Studie ging um Konservative und ihre Einstellung zu Homosexuellen, die sich zum Positiven gewendet hat, nachdem Homosexuelle mit ihnen gesprochen haben.
So groß,
ne? Also es ging Homo-Ehe-Umfrage gemacht und sowas. Waren prima Ergebnisse. Studie hat ein paar, also es gab irgendwie ein paar Ungereimtheiten dabei. Und dann ist ein anderes Team von Wissenschaftlern hingegangen, hat gesagt, wir würden das gerne reproduzieren irgendwie. Gib uns doch mal die Rohdaten, die du da hast. Zu dem Originalautor in der Studie. Und der hat irgendwie rumgedrückt und gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Dann haben die bei der Firma angerufen, die angeblich die Umfrage gemacht hat. Die Firma hat gesagt, können wir uns nicht daran erinnern, dass wir jemals überhaupt so eine Umfrage durchgeführt haben. Und dann hat der Co-Autor dieser Studie die Veröffentlichung zurückgezogen. Woraufhin dann der Hauptautor der Studie irgendwie Unregelmäßigkeiten einräumen musste und eine 20-seitige Verteidigungsschrift veröffentlicht hat, wo er reinschreibt, dass er die Originaldaten nicht veröffentlichen durfte, weil die ja personenbezogene Daten hatten und er hätte sie vernichten müssen. Also irgendwas ist daran mindestens fishy.
Also er hat nichts falsch gemacht, musste aber zurücktreten, so wie Blatter vorhin gerade.
Genau, so ungefähr. Also es ist nichts Genaues, weiß man nicht, aber dass da was nicht stimmt, das weiß man. Also irgendwas stimmt nicht, von daher stimmt wahrscheinlich alles nicht. Mhm. Das ist die eine. Dann ich habe noch eine. Da weiß ich allerdings nicht, ob wir die hier hatten. Es gab eine Studie vom Institute of Diet and Health. Das Institut ist in Mainz und dieses Institut hat eine Studie veröffentlicht, aus der ganz eindeutig hervorgeht, dass Schokoladeessen beim Abnehmen helfen kann. Ja, das Ding ist wie Hulle durch alle Blätter gegangen.
Klar,
der gesamte Boulevard hat's, wahrscheinlich hat die Bild-Zeitung es sogar getitelt oder irgendwie sowas. Ja, total fake. Ja. Ein britischer oder amerikanischer.
John Bohannon?
Bohannon, genau.
Den kenne ich persönlich.
Den kennst du persönlich?
Mit dem habe ich mal Dungeons and Dragons gespielt.
Ist ja geil. Der ist hingegangen, hat sich zwei deutsche Journalisten geholt und die haben eine Fake-Webseite aufgesetzt, haben irgendwie eine total fischige Studie durchgeführt. Also sie haben tatsächlich Leute befragt und Daten erzeugt, die aber irgendwie total schlampig erzeugt, nicht richtig verblindet. Dann haben sie sich, warte mal, was war das? Was haben sie sich für einen geholt? Blablabla. Nee, jetzt finde ich es gerade nicht. Haben sich irgendwie noch einen Typen gesucht, der eigentlich bei einer Bank arbeitet. Genau, einen Ökonometriker, der normalerweise für eine Bank arbeitet, der aber in der Lage ist, beliebige Datensätze so zu frisieren und darzustellen, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt. Das haben sie gemacht, haben das Ding dann für $100 an das International Archives of Medicine gegeben und die haben es publiziert, also ein Review gemacht und publiziert und dann ist das Ding halt komplett durch ja eigentlich alle Schlagzeilen gegangen, durch alle Zeitungen.
Bei so einer Schlagzeile, da schaut keine Zeitung nach, ob das stimmt oder
genau.
nicht. Das ist zu gut, um das nicht zu drucken.
Genau, und Nein. Das ist jetzt für alle, die es noch rechtzeitig hören, wir zeichnen am 2. Juni am späten Abend auf, 2. Juni 2015, wahrscheinlich erscheint diese Sendung am 3. Juni 2015, am 5. Juni auf Arte und am 7. Juni im ZDF gibt es eine Fernsehdokumentation über genau diese Geschichte. Schlank durch Schokolade heißt die. Eine Wissenschaftslüge geht um die Welt. Da freue ich mich drauf.
Ja, das klingt
interessant. Das ist halt absolut, das, und das ist halt auch so ein Hinweis darauf, wie mit lauter solchen Ernährungsstudien umgegangen werden muss, wenn sie irgendwo vor allen Dingen was versprechen, was irgendwie zu schön klingt, um wahr zu sein. Natürlich, wenn du jetzt hingehst und sagst, wir nehmen ja die nationale Kohorte, die wird schon ordentlich durchgeführt. Aber so dieser Kleinkram von irgendwelchen Instituten, von denen noch nie jemand gehört hat.
Ja, ich habe schon mal vorsichtig sein. Ich glaube, das war auch hier, wo ich mal drüber erzählt habe. Es gibt ja das bei dem Buch von Ben Goldacre, Bad Science, hat er erzählt, dass es wirklich so Unmengen Studien gibt, wo halt dann, keine Ahnung, irgendwie eine Modefirma kommt, die dann sich irgendwie die alle Mathematiker in England anschreibt und sagt, wir wollen irgendwie, wir suchen jemanden, der uns eine Formel berechnet oder Formel erfindet, die mit der sich irgendwie der perfekte Hüftschwung berechnen lässt und dann machen wir irgendwie eine, unter Anführungszeichen, Studie, die zeigt, dass irgendwie der perfekte Hüftschwung mit irgendwie genau dieser Art von Kleid möglich ist. Und dann publizieren wir das und dann ist das halt irgendwie so eine Art versteckte Werbung für unsere Kleider. Oder irgendwie gibt's ja die perfekte Formel für die richtige Eiscreme. Oder irgendwie die beste Farbe für Lippenstift. Da gibt es unbedingt solche bescheuerten Studien, wo dann irgendwelche Typen irgendwelche Formeln veröffentlichen und der Ben Goldacre hat gemeint, er kriegt halt ständig oder früher hat er halt ständig solche Anfragen bekommen von allen möglichen mehr oder weniger dubiosen Firmen, die wollten, sie suchen einen Wissenschaftler, der hier dieses oder jenes wissenschaftlich belegt. Also da gibt es unbedingt solche Studien, wo halt quasi der Ausgang aus PR-Gründen quasi feststeht und dann irgendwie ein Wissenschaftler gesucht wird, der das Ganze irgendwie untermauert und das findet sich anscheinend immer jemand, der sowas macht.
Ja, und zieht damit natürlich die gesamte Zunft eigentlich in den Dreck. Ne? Weil,
ja, natürlich.
Wie kann ich erkennen, dass du ein Wissenschaftler bist, der glaubwürdig ist, im Gegensatz zu mir, der unglaubwürdig ist?
Natürlich. Und natürlich haben die Wissenschaftler, die das machen, haben natürlich etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Andererseits ist es natürlich auch wieder schade, dass, wie bei dieser Schokoladenschule, dann die Medien halt auch alles so unkritisch drauf anspringen, dass da keiner sich hinsetzt und irgendwie mal irgendwie genauer nachforscht. Solange die Schlagzeile irgendwie gut genug klingt, wird das halt gedruckt, auf Teufel komm raus, ja. Also gibt's, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geschaut, wer alle diese Schokoladennachricht gebracht hat, aber es werden
alle
meist gewesen sein, ja.
Also alle. Im Grunde kannst du sagen alle. Ja. Weil ich glaube nicht, dass da auch nur einer dabei war, der vielleicht hat irgendwer sie nicht gebracht. Also einfach nur gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand drauf geguckt hat und gesagt hat, hier, das kommt uns aber ein bisschen komisch vor. Obwohl man das eigentlich von seriösem oder engagiertem Wissenschaftsjournalismus erwarten müsste.
Ja, der wird halt immer weggespart. Den gibt's
ja, klar.
Da werden halt noch welche Pressemitteilungen nachgedruckt in den meisten Redaktionen. Und die hat halt nicht immer, man hat halt nicht immer die Zeit, sowas zu machen, weil halt das Personal nicht da ist. Und wenn du halt irgendwie den Redakteur vom Dienst hast, der halt da irgendwie den ganzen Betrieb schmeißen muss, der denkt sich, hier klingt gut, das schmeißen wir irgendwie auf die Homepage und es ist da.
Tja. Jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr irgendwie diese ganzen tollen Studien zu zitieren.
Ich habe hier eine passt perfekt zum Thema hier. Mhm. Wissenschaftler aus der Schweiz natürlich haben herausgefunden, wie die Löcher in den Käse kommen.
Ja.
Das ich ist
überlegt. Hatten wir das nicht schon mal? Nee.
Ich weiß nicht, die ist relativ neu. Die ist von Ende Mai, also vor ein paar Tagen ist die.
Nee, dann hatten wir das noch nicht. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber wie kommen die denn da rein? Bakterienfürze.
Genau. Die ist im International Dairy Journal. Ist das irgendwie das Komische von vorhin? Nee, ich glaube, das ist.
Nee, aber es klingt ähnlich komisch.
Ja, aber es klingt zumindest eher nach seriöser Forschung. Also behaupte ich jetzt mal, ich habe jetzt hier auch nicht die Originalarbeit gelesen.
Das International Dairy Journal klingt ehrlich gesagt so ein bisschen, als wäre das die Werbezeitschrift Milchprodukteindustrie, aber egal.
Es gibt so viele Zeitschriften mit absurden Namen. Also das ist zumindest hier International Dairy Journal ist, ich habe es gerade geschaut, ist jetzt eine normale Zeitschrift, die halt sich mit anscheinend Milchwissenschaft beschäftigt. Mhm. Also, da und ist auch irgendwie, Judgment ist aus nach, ist eine Peer-Review-Entscheidung von Elsevier, das ist zwar ein Arschloch-Verlag, darf ich das sagen, dann habe ich nicht gesagt.
Aber du meinst also, hier Elsevier,
Elsevier, ja. Aber es ist zumindest ein normaler Wissenschaftsverlag.
Arschloch-Wissenschaftsverlag. Ja,
weil aber gut. Jedenfalls, die haben jetzt, also man hat natürlich gewusst, dass es irgendwie mit Bakterien zu tun hat, ja. Problem war irgendwie, welche Bakterien diese Gärprozesse beitragen und wie das genau funktioniert, vor allem, weil man auch in letzter Zeit festgestellt hat, dass es früher immer viele Löcher gab, jetzt quasi ein Löcherschwund. Also der Emmentaler hatte nicht mehr so viele Löcher wie früher. Und was die jetzt rausgefunden haben, die haben alles Mögliche durchprobiert, ja, haben hier von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt haben eine Methode zur Erfassung der Lochbildung mittels Computertomographie. Ja, also das ist den Schweizern anscheinend wirklich ernst, die Löcher des Käses. Und haben festgestellt, dass das mit Heu zu tun hat. Ja, also die haben da Heu, so kleinste Heupartikel reingeschmissen und festgestellt, also je mehr Heupartikel du hast, desto mehr Löcher kriegst du auch. Also je nachdem, du kannst mit der Dosierung der Heupartikel die Anzahl der Löcher im Prinzip beliebig steuern. Und früher haben das halt quasi einfach früher ganz normal gemolken hast, die Kühe, in die Milchkübel, da war auch immer halt ein bisschen Heu mit drin.
Ja.
Jetzt, wo du halt irgendwie Melkmaschinen hast und das alles ganz, ganz hygienisch ist und so weiter, wo das direkt irgendwie der Tropfen an den Euter, keine Ahnung, wie die Dinge offiziell heißen, da gestopft wird, da kommt halt irgendwie kaum mehr Heu in die Milch rein und drum hast du halt irgendwie dann diesen Löcherschwund gehabt und jetzt, wo sie das rausgefunden haben, können sie das halt irgendwie mit diesen Heu-Mikropartikeln gezielt steuern. Jetzt gibt es dann bald Designerlöcher im Schweizer Käse.
Jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen elend. Also das ist jetzt, da finde ich, hat jetzt Wissenschaft die ganze Romantik kaputt gemacht. Andererseits finden wir jetzt schöne Löcher im Käse.
Genau.
Schöne Überschrift habe ich mal wieder gefunden. Nicht so schön wie mit dem fliegenden Auto. Da lache ich übrigens heute noch drüber. Aber auch schön. Achtung. Asoziale Mäuse weisen auf mögliche Ursache von Autismus hin.
Wenn sie das hinweisen, ist doch nett, wenn sie das machen. Das ist doch nicht asozial.
Fand ich ganz schön. Das waren deutsche Wissenschaftler, haben festgestellt, dass der Mangel eines bestimmten Proteins, das heißt Parvalbumin, wenn dir dieses Protein fehlt, dann ist die Signalübertragung deinen Hirnzellen gestört. Das haben sie an so Knockout-Mäusen festgestellt, also denen sie einfach mal ein Gen abgeschaltet haben, dass dieses Protein produziert. Und die Gehirnstruktur der Mäuse, die Veränderungen der Gehirnstruktur sind ähnlich den Veränderungen der Gehirnstruktur bei Autisten. Das heißt, es ist auch nur ein Hinweis natürlich, aber immerhin ein Hinweis darauf, woher Autismus möglicherweise kommen kann. Eventuell ein Parvalbuminmangel.
Ich habe das mit den asozialen Mäusen nicht verstanden. Warum?
Achso, die Mäuse werden dadurch asozial. Die zeigen, habe ich nicht gesagt. Genau. Also ich zitiere, sie zeigten stark verminderte soziale Interaktionen und ein Defizit in der Kommunikation. Okay. Sie hatten auch große Mühe, ein erlerntes Verhalten aufzugeben oder umzulernen, selbst wenn es nicht mehr erfolgversprechend ist.
Also die wurden asozial, die waren nicht vorher schon
asozial. Nee, die sind also, genau, Knockout asozial gehen. Genau.
Genau, okay.
Also das war, ja. Also ja, aber es ist auch wieder aus der Abteilung, wir brauchen mehr Forschung. Ja,
ja, wir brauchen mehr Forschung. Was, weißt du, ich probiere gerade wieder eine Überleitung zu basteln.
Ich habe es aufgegeben.
Wir geben nicht auf. Wir machen, selbst wenn die Brücke noch so wackelig ist, sie wird gebaut.
Ja, Chef.
Genau, hier geht es jetzt um, schaust du Big Bang Theory?
Nicht regelmäßig.
Okay, aber du weißt, du kennst die Serie
nämlich. Ja.
Also es ist auch unter Wissenschaftlern sehr beliebt. Es ist natürlich überzeichnet, aber es wird zumindest da irgendwie so, dass die Wissenschaftler werden da zumindest noch realistischer dargestellt als sonst irgendwo in den typischen Hollywood-Filmen und Serien. Also sind zwar auch, wie gesagt, überzeichnet. In der Realität sind sie nicht alle so freakig wie dort, aber zumindest irgendwie das wissenschaftliche Umfeld, was da präsentiert wird, ist sehr realistisch. Haben auch einen eigenen Wissenschaftler, der immer drauf schaut, dass nämlich aktuellen Themen und wissenschaftliche Erkenntnisse eingebaut werden.
Ja, und auch wenn so irgendwelche Formeln an Tafeln im Hintergrund stehen, sind die immer richtig und sowas. Ne?
Ja, also wie gesagt, in der Wissenschaftler-Szene ist die Serie im Allgemeinen sehr beliebt. Und was die jetzt machen, ich habe jetzt hier gelesen, auf einer Seite namens Hello Giggles, keine Ahnung, was das für eine Seite, keine Ahnung, irgendeine Showbiz-Seite. Und da steht jetzt, dass das eben die Chuck Lorre Family Foundation, also das Chuck Lorre ist der Macher im Prinzip der Serie, mhm. die haben jetzt ein Big Bang Theory Scholarship gemacht. Also quasi sie haben quasi $4 Millionen bereitgestellt.
Big Bang Theory Stipendium.
Genau.
Das will ich
für
auch.
Für 20 Studenten, die halt geringes Einkommen haben und die halt irgendwie Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswissenschaft, Mathematik, also das wie heißt das irgendwie? STEM heißt es auf Englisch, wie ist es auf Deutsch?
MINT.
MINT, genau, also für die MINT-Fächer, ja, an der Universität von LA, also dort, wo halt auch die Serie spielt. Und jedes Jahr 20 fürs Erste und dann irgendwie jedes Jahr noch 5 neue Studenten oder sowas.
Cool.
Und bis hier in Perpetuity, also bis in alle Ewigkeit quasi stand hier. Also ich finde das eine gute Sache. Also das quasi, ich meine, natürlich gibt es jede Menge andere Förderorganisationen, aber ich finde schön, dass halt wirklich auch mal, wenn halt normalerweise immer nämlich Promis, Celebrities irgendwo Geld spenden, dann spenden sie auch für sinnvolle Zwecke, aber das halt Bildungsförderung oder sowas ist auch durchaus ein sehr sinnvoller Zweck und der ist halt aber auch, weil halt Wissenschaft allgemein nicht so sexy ist und da werden halt auch irgendwie spendest du halt dann lieber für irgendwelche was weiß ich, andere Hilfsorganisationen mhm. als für wissenschaftliche Bildung und dass jetzt hier sowas gemacht wird, finde ich gut. Also ich finde das auch super, gut, wenn vor allem du kannst gerade in der Wissenschaft, kannst du halt irgendwie, wenn du kannst jetzt irgendwie mit selbst mit $4 Millionen kannst irgendwie nicht den Welthunger besiegen oder die Armut oder sonst irgendwas. Aber gerade in der Wissenschaft kannst du mit relativ kleinen Beiträgen schon durchaus einen Beitrag leisten, der dann auch wirklich nachhaltig ist. Also du kannst, keine Ahnung, selbst wenn du irgendwie mit 10.000 Euro kann irgendwie so eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe schon wahnsinnig viel anfangen, kann irgendwie ein paar Studenten beschäftigen, bezahlen, irgendwie Doktoranden einstellen, eine neue Maschine kaufen. Also da könnte man da dieses...
Und die finden dann im Zweifelsfall was raus, was gegen die Armut gut geht, ne?
Genau. Also da ein bisschen mehr so privates Mäzenatentum, das könnte einen großen Effekt haben, weil irgendwie, wenn irgendwie so ein reicher Heini, ob der jetzt irgendwie hier 10.000, 50.000 Euro irgendwo weggibt oder nicht, ist dem wahrscheinlich vollkommen wurscht, das merkt er nicht mal. Aber man könnte halt einen großen Effekt machen. Und das ist halt schade, dass halt diese Art der Förderung, diese private Förderung, war ja früher, also Kunst, Mäzenatentum und so weiter, alles war ja früher zumindest irgendwie extrem verbreitet, ja. Wie es die ganzen aktuellen wissenschaftlichen Strukturen noch nicht gab. Und das wäre interessant, wenn das wieder zurückkommen würde. Wenn also, weil natürlich hast du wieder andere Probleme, dann hast du wieder, je nachdem, wenn du vom Staat finanziert wirst, kannst du zumindest doch einigermaßen sagen, du bist halt irgendwie unabhängig, Freiheit der Forschung und so weiter. Was anders ist, wenn du halt irgendwie das Geld vom privaten Leuten irgendwo kriegst, wer weiß, was dann da wieder für Abhängigkeiten drin sind. Aber im Prinzip finde ich das recht gut. Also, das ich bin gespannt, wie sie das mit diesem Big Bang Theory Stipendium sich entwickelt, was dann da rauskommt im Laufe der Zeit. Ob es dann irgendwie auch sich das noch ausweitet, vielleicht gibt es irgendwie einen Big Bang Theory Lehrstuhl irgendwann oder so. Also
Fernsehserie.
Warum nicht? Warum soll man, die machen genug Geld? Können doch irgendwie ein bisschen eine Million abgeben und dann irgendwie was Sinnvolles machen damit.
Ja, ist cool. Sowas finde ich cool. Ich finde keine, aber sowas finde ich cool, aber wer weiß, ja, ob das was wird. Apropos Misstrauen.
Okay, ja, sehr schön, wunderbar.
Nicht schlecht. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt und haben dazu mal wieder, das hatten wir häufiger schon mal, Daten des sozioökonomischen Panels ausgewertet. Das sozioökonomische Panel wird halt jedes Jahr, ist eine repräsentative Umfrage, die gibt's jedes Jahr an irgendwie 15.000 Individuen oder sowas. Wird halt geguckt, wie geht's den Leuten, wie viel verdienen die, wie glücklich sind die, also alle sozioökonomischen Daten werden da gesammelt und die haben mal geguckt, wie es denn eigentlich misstrauischen Menschen geht. Es gibt im Englischsprachigen gibt es den Begriff des cynical individuals, Zyniker. Mhm. Die sind halt nicht, das ist nicht das deutsche zynisch, sondern Misstrauen, ne? Also misstrauische Menschen. Was Menschen, die sich für misstrauisch halten, wie sind eigentlich deren sozioökonomische Verhältnisse? Stellt sich raus, bei diesen Leuten stagniert das Einkommen. Oder auf gut Deutsch, die haben weniger Geld. Ja, also wer misstrauisch ist, verdient weniger Geld. Denen fehlt nämlich die Bereitschaft, sich auf andere Menschen zu verlassen, sagen die Autoren dieser Studie. Und das bringt in der Arbeitswelt wiederum Nachteile. Die Frage ist jetzt allerdings, Ist das so, weil die weniger Geld haben? Oder haben die weniger Geld, weil sie so sind? Also, weil ich glaube, wenn ich ständig unterbezahlt wäre, dann würde ich halt auch irgendwann misstrauisch werden. Und dann wäre ich halt misstrauisch und unterbezahlt und dann müsstest du halt gucken, was da eigentlich der Grund ist.
Vor allem, du kannst ja auch nicht trennen, ich bin jetzt irgendwie in der Arbeit misstrauisch und privat nicht, weil du kannst durchaus sagen, wenn du jetzt irgendwie privat dich ständig irgendwie auf andere Menschen einlässt, dann ist die Chance auch groß, dass du irgendwie ausgenutzt wirst und irgendwie dann irgendwie die angebliche Liebe des Lebens mit deinem Geld abhaut oder du sonst irgendwie irgendwo hier was investierst und dann ist es irgendwie weg. Also gewisses Misstrauen ist würde ich jetzt zumindest als nicht unbedingt schädlich für das
Geld. Nee, aber was die halt machen, ist halt, sie gucken nach graduellen Unterschieden im Misstrauen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es messen, also deren Werkzeuge kenne ich nicht, aber ich würde mal davon ausgehen, weil dieses sozioökonomische Panel ist sehr alt und ich würde mal davon ausgehen, dass die das doch einigermaßen im Griff haben zwischen Misstrauen, also dem gesunden Misstrauen und einem etwas übersteigerten Misstrauen rauszumessen irgendwie.
Gut, ich könnte das so sagen. Wenn
er seine Mitmenschen für aufrichtig hält, konnte sein Bruttogehalt innerhalb von 9 Jahren im Durchschnitt um 240 Euro steigern. Die argwöhnischen, da war es weniger.
Gut, dann halte ich ab jetzt alle für aufrichtig.
Bei den ganz misstrauischen stagnierte der Lohn. Ja. Interessanterweise sieht das in anderen Industrienationen genauso aus. Wobei da auch wiederum die Frage nach der Henne und dem Ei ist, ne? Sind die misstrauisch, weil sie ständig schlecht bezahlt werden? Oder?
Ich probiere gerade die ganze Zeit zu vermeiden, zu sagen, ich bin misstrauisch, was diese Studie angeht. Doch. Aber irgendwie bin ich trotzdem.
Also, ich weiß nicht recht.
Wem überweise ich jetzt die 290 Euro?
240 Euro, mir bitte.
Also, ja, okay, gut. Also mach ich dann, sagst du deine Kontodaten, du glaubst, du bist offen, ich bin misstrauisch, dann haben wir das auch erledigt. Ja, wer auch misstrauisch ist, keine Ahnung, ob der misstrauisch ist, hat mit dem Thema nichts zu tun. Es geht um etwas, was wir
du
auch
musst
schon
mal hatten. Du musst es einfach anders formulieren. Wer bestimmt auch misstrauisch ist, das lässt immer noch mal so ein Hintertürchen, dass er nicht misstrauisch ist.
Ja, wer, also es geht nicht um Misstrauen, eigentlich geht es auch um Misstrauen. Es geht um den Bau des 30-Meter-Teleskops in Hawaii. Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, auf wo die Berg. Eingeborenen demonstrieren gegen den Bau.
Genau, ne? Genau, weil sie misstrauisch sind. Gegenüber den Absichten der Astronomen, weil die halt früher schon beim Bau ihrer Teleskope da, die sich nicht ganz an die Naturschutzbestimmungen gehalten haben. Und es ist halt eine verfahrene Situation, die ich leider nicht so im Detail verfolgt habe, aber Markus Pössl vom Haus der Astronomie in Heidelberg hat das gemacht und der hat damals schon einen sehr ausführlichen Artikel drüber geschrieben und hat jetzt wieder neun geschrieben mit den neuen Entwicklungen, auf denen wir dann verweisen können in den Shownotes. Jedenfalls im Prinzip hat sich die Sache noch nicht wirklich gelöst. Ja. Also es wird immer noch nicht gebaut. Jetzt hat sich der Gouverneur von Hawaii, David Ige, keine Ahnung, wie sie das ausspricht, klingt nach einem hawaiianischen Namen, Ige, der hat jetzt mal hat erst mal festgestellt, er hat eine Rede gehalten und hat festgestellt, dass nach jetziger Rechtslage dass die Astronomen das Recht haben, den Bau durchzuführen. Andererseits auch die Protestierer das Recht haben zu protestieren. Ja, also hat man festgestellt, dass im Prinzip.
Aber haben sie auch das Recht, den Bau zu verhindern?
Ja, also das, wie gesagt, ist jetzt, das Problem ist halt, was die machen, ist, die blockieren im Prinzip die Straßen und so viele Umfahrungswege gibt es auf dem Berg nicht. Ja? Wenn die Straßen blockieren, können die nicht hochfahren und können nicht bauen. Und das ist halt, die sagen zwar irgendwie, einerseits haben sie das Recht zu protestieren, andererseits muss auch die Straße rechtmäßig genutzt werden dürfen. Also das ist halt irgendwie, weiß man nicht, wie du jetzt da die Interessen abwägst. Was jetzt aber der Kompromissvorschlag, den der Gouverneur gemacht hat, ist, dass quasi vier von den, da steht auf dem Berg, steht ja jetzt schon jede Menge Teleskope drauf, 13 Stück. Und vier davon sollen jetzt quasi so als Friedensangebot, als Opfergabe oder was weiß ich.
Jetzt werden die Astronomen geopfert.
Das ist ein Vulkan, da schmeißt man die Opfer rein. Genau. Nein, aber vier davon sollen
halt. Das ist aber ganz dicht bei Scientology, mein Lieber.
Genau. Also vier davon sollen jetzt quasi halt aufgegeben und rückgebaut werden. Halt quasi so als Kompromiss, damit halt dann der Gipfel nicht vollkommen zugebaut wird. Ja, aber was da rauskommt, werden wir sehen. Also das ist eine interessante Sache.
Wann soll das in Betrieb gehen?
Überhaupt?
Wann hätte es in Betrieb gehen sollen?
Ja, ich glaube, weiß jetzt die Daten nicht. Also ich glaube, irgendwann Mitte des nächsten Jahrzehnts, also ist, glaube ich, der Plan. Also ungefähr so, damit es mehr oder weniger gleichzeitig mit dem europäischen ELT fertig wird, was in Chile gebaut wird. Das, da ist, glaube ich, offiziell so 2022, haben sie gesagt, aber wird halt ein bisschen länger dauern. Also irgendwann Mitte des nächsten Jahrzehnts, bei solchen großen Einzelaktionen kann man das nie genau sagen, was da alles noch gemacht werden muss. Aber wie gesagt, momentan haben die halt noch nicht mal angefangen zu bauen, weil die halt da immer noch diese religiös, naturwissenschaftlich, naturschutzmäßige Sache lösen müssen.
Das liegt daran, dass die Vorurteile haben. Und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man im Schlaf Vorurteile abbauen kann.
Wenn man lange genug schläft und dann.
Wenn man lange genug schläft, kann man Vorurteile abbauen, genau. Nein, sie haben also mit Menschen Tests gemacht. Ich habe das ist wieder ein englischer Artikel, mein Englisch ist ja so schlecht. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie mit Probanden Tests gemacht, wo sie Gesichtern Kunst, also wo sie Gesichtern Wörter zuordnen sollten. Und diese Wörter hatten entweder waren die aus dem Bereich der Kunst oder aus dem Bereich der Wissenschaft. So. Mhm. Dann haben sie Frauengesichter gezeigt, die natürlich verstärkt Eigenschaften aus dem Bereich der Kunst zugeordnet gekriegt haben, ne? Weil Frauen können kein Mathe. So, ne? Das ist ja so dieses Vorurteil, was viele Menschen mit sich rumschleppen. Das Ganze haben sie auch versucht mit Schwarzen und Wörtern, die Gutes oder Schlechtes ausdrücken und sowas. Das habe ich nicht so ganz verstanden, haben dann irgendwie über eine Kopplung, also über einen akustischen Reiz, der dann an diese Worte gekoppelt war, rausgefunden, wie voreingenommen du Frauen gegenüber beispielsweise bist. Haben dann die Probanden 90 Minuten schlafen lassen und haben dieses Geräusch, also diesen wie nennt man das denn? Auf Englisch Auditory Cue, also ja, im Grunde das Geräusch, also den Klang, während die Leute geschlafen haben und bestimmte
Stichwort.
Es ist ja ein Klang. Sie haben gesagt, also was weiß ich, Mathematik, Ping! Ja, so, und dieses Ping, also dieses das, was du hören kannst, das haben sie den Leuten vorgespielt, während sie geschlafen haben und während sie nicht im REM-Schlaf waren. Also sie haben sie halt die ganze Zeit gemonitort im Elektroenzephalogramm, haben sie halt geguckt, ist er im REM-Schlaf, ist er nicht, dann kriegt er jetzt mal die Töne, die mit dem Gegenteil des Vorurteils verbunden sind, vorgespielt. Ja? Also, dein Vorurteil sagt, Frauen können kein Mathe, das ist verbunden mit einem tiefen Ton. Du kriegst und gleichzeitig hast du irgendwie vorher gelernt, Frauen können Mathe, ist mit einem hohen Ton verbunden.
Sondern ein Vorteil, weil Frauen eine hohe Stimme haben. Also
beispielsweise. Jedenfalls, du pennst, du kriegst diesen hohen Ton vorgespielt, du wachst auf, dann haben sie denselben Tests nochmal, diesen Vorurteilstest nochmal mit dir gemacht. Und deine Vorurteile haben sich dadurch signifikant, schreiben sie, zurückgebildet. Das heißt, wenn du vorher gedacht hast, Frauen wären schlecht in Mathe und du ihnen darum immer nur Kunstattribute zugewiesen hast, ist nach dieser akustischen Einflussnahme, also nach diesem Brainwashing im Schlaf eigentlich, sind deine Vorurteile abgebaut gewesen. Und das Wahnsinnige daran finde ich, das hat eine Woche später funktioniert und das hat auch, ich glaube, was waren es, 9 Monate danach haben sie, glaube ich, nochmal reingeguckt.
Also da fallen mir 2 Sachen ein dazu.
Das finde ich wirklich faszinierend.
Das erste, was mir einfällt, ist, ich habe keine Ahnung, wie der Mechanismus aussehen könnte, der das bewirkt. Und das zweite ist, da lässt sich das anwenden, wenn Vorteile abbauen, ist schön und gut. Aber theoretisch ist das ja mehr oder weniger Gedankenmanipulation.
Ja, das schreiben wir auch. Das hat ethische Implikationen. Ja.
Also das haben dann doch sicherlich schon irgendwie 100 Militärwissenschaftler irgendwann geheim erforscht.
Das kann natürlich sein, aber ist halt nicht publiziert. Ne?
Ja, das meine ich, aber das ist eben die Frage, ob das dann wirklich auch so genutzt werden kann, ob es dann auch so funktioniert, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt meine ganzen Soldaten in der Kaserne irgendwie vorspielt, irgendwie Ping, Chinesen sind alle Arschlöcher, bringt sie um. Ja, also.
Ah ja, ich sehe gerade, Sie haben es auch tatsächlich gemacht. Sie haben Latinos Vorurteile gegen Schwarze eingepinkt. Ja. Ja, es ist in Texas haben sie es gemacht. Da ticken die Uhren ja sowieso ein bisschen anders. Aber ich finde das schon echt faszinierend, dass du einfach nur wissen musst, was für ein Attribut ist mit was für einem Klang verbunden. Und wenn dir dieser Klang im Schlaf vorgespielt wird, sickert das halt so tief in dein Unterbewusstsein ein, dass ja, dass du auf einmal eine andere Einstellung hast.
Ich frage mich gerade, ob das auch zufällig geht. Also, man ist ja auch zu keine Ahnung. Du hast ja irgendwie keine Ahnung, die ganzen
Sender, wachst auf und bist auf einmal Rassist. Nee, aber
du hast ja keine Ahnung vom Fernseher, dass du irgendwelche Sender-Signationen, wo du andauernd irgendwas mit irgendeinem Ton mit irgendwas verbindest oder Handy-Klingelton oder sowas, keine Ahnung, vielleicht, oder die Tür klingelt. Also, wenn du vielleicht irgendwie so ein bisschen überdurchschnittlich oft irgendwie zufällig eine Situation hast, die mit einem gewissen Ton zusammenhängt und dann, keine Ahnung, im Schlaf dein Handy piepst oder sowas, dass du halt irgendwie da irgendwas verstärkt und.
Na, man baut ja schon solche Sachen in Träume ein. Das ja schon.
Tja. Mal gucken, was ich morgen denke, wenn ich aufwache.
Genau, mal gucken, wenn du morgen nicht leiden kannst.
Ja, wir waren gerade bei Chinesen. Mhm. Und die habe ich jetzt quasi ich selbst provoziert, die Überleitung.
Stimmt. Obwohl, nee, stimmt eigentlich nicht ganz, weil nämlich einer der Wissenschaftler, der an der University of Austin diesen Gehirnwasch, diese Gehirnwaschstudie gemacht hat, ist Chinese.
Aha.
Xiao King Hu heißt er.
Das ist schön für
dich. Apropos Herrn. Chinese.
Genau. Apropos Herr Xiao Bing Hu. Ja, wir machen keine Witze über Namen.
No jokes with names.
Ja,
ne?
Genau. Ja, also ich habe ja auch nicht gemerkt. Aber,
außer wenn er Schneidereit heißt.
Dann, genau. Der Typ gibt es wirklich, hört sich das an. Der wird dich hassen bis an sein Lebensende.
Der Herr Schneidereit oder der Xiao King
Hu? Ja, der auch. Aber der hört sich, aber der Herr Schneidereit, vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der hier Schneidereit heißt und irgendwie deinen Podcast hört. Und der irgendwann mal...
Aber das ist doch, also der muss sich doch eigentlich freuen, weil Schneidereit ist ja bei mir so der variable Name. Und
meine ich ja.
Ja, aber was ich an Schneidereit schon alles zugeschrieben habe, das sind ja auch so unendlich viele positive Sachen und Berufe und sonst was, aber es ist ein Tausendsasser, der Herr Schneidereit.
Also was der soll Herr Schneidereit höchstwahrscheinlich nicht macht, ist am chinesischen Weltraumprogramm mitarbeiten. Mhm. Kann sein, will sich ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass da ein Herr Schneidereit arbeitet. Aber weißt du, wo die chinesische Weltraummission das nächste Mal hin will?
Mond?
Ja, auf dem Mond. Weil da waren, die haben ja vor 2 Jahren oder sowas, genau 2013 haben sie Chang'e 3 dorthin geschickt, also den Rover, wo dann der Jadehase rausgekommen ist, der dann über den Mond gefahren ist. Also das war eine ziemlich coole Sache. Der ist übrigens immer noch aktiv, also der fährt zwar nicht mehr, aber sitzt immer noch rum und schickt Daten zurück. Mhm. Und jetzt wird gerade geplant für Chang'e 4. Ja, also die nächste Mission, die wieder zum Mond geht und die wird gerade diskutiert, wo die landen wollen. Und sie landen auf der, wie es im englischen Sprachraum fälschlicherweise heißt, der Dark Side of the Moon.
Der erdabgewandten Seite des Mondes.
Genau, die natürlich nicht dunkel ist, weil der Mond sich auch um seine Achse dreht und deswegen jede Seite des Mondes beleuchtet wird. Aber die Seite, die halt nie von der Erde aus zu sehen ist. Und da wollen die hinfliegen. Das wäre das erste Mal, dass man dort quasi so eine Raumfahrzeug wie Chang'e landet. Und das ist natürlich gut, weil diese Gegend noch wissenschaftlich noch gar nicht gut erforscht ist. Und vor allem, weil es da auch viel zu sehen gibt. Zum Beispiel das Südpol-Aitken-Becken. Mhm. Das ist der größte Krater im Sonnensystem, also der größte bekannte Krater im Sonnensystem. Der ist irgendwie, ich glaube, 2000 Kilometer groß. Oder noch größer, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall der größte Krater im Sonnensystem. Und da ist die Frage, wo der herkommt, wie der entstanden ist. Und der ist auch genau auf der Rückseite
des Mondes.
Oder? Ja, nicht der Rückseite, sondern der ist halt genau, der ist halt auf, ich probiere gerade, ob das am Südpol, also auf der Rückseite des Südpols. Das macht jetzt mir geografisch keinen Sinn. Also mein, ja, du weißt, was
ich doch, weiß. Doch, many planets have a north.
Genau. Er ist halt auf der Rückseite, aber halt auch beim Südpol. Mhm. Und das sind alles sehr, sehr, halt irgendwie eine sehr, sehr interessante Sache. Vor allem, du kannst in einerseits ist natürlich irgendwie aus diversen geologischen Aspekt interessant, das rauszufinden, wie solche Riesenkrater entstehen, weil das auch viel über die Entstehung der Himmelskörper selbst aussagt. Andererseits ist es ideal, wenn du dran denkst, vielleicht in Zukunft mal irgendwie doch eine stärkere Präsenz auf dem Mond einzurichten, denn dieser große Krater auf der Rückseite des Mondes, der wäre ideal, um da irgendwelche Radioteleskope aufzustellen.
Keine Störstrahlung.
Genau, da bist du komplett abgeschirmt von der Erde und kannst halt auch im Krater drin und kannst wunderbar Radioastronomie machen. Das wäre der ideale Platz für Radioastronomie. Und ist natürlich schwierig. Also man hat bis jetzt noch nie da irgendwo auf der Rückseite gelandet, weil das halt technisch schwieriger ist, dahin zu fliegen. Du hast natürlich dann auch, wenn du keine Radiostrahlung hast, hast du natürlich auch keine Möglichkeit oder keine einfache Möglichkeit, mit deinen Raumfahrzeugen zu kommunizieren. Mhm. Das heißt, es ist halt schwierig und
Wobei, das könnte man dann ja irgendwie, also dieses Rückseitending, das kann man ja irgendwie über Relaisstationen machen.
Ja, wie gesagt, ist ja komplizierter als sonst.
Ja, aber ja, das klingt jetzt nicht so, als wäre es komplizierter, als überhaupt erstmal dahin zu fliegen.
Ja, na, okay.
Ich glaube, wenn man erstmal da ist, da irgendwie so ein paar Relais-Dingsi aussetzen, das kann ja so schwer nicht sein.
Ja, das musst du mit den Chinesen ausmachen, da kann ich. Und frag den Herrn Schneidereit vielleicht.
Ist er da. Genau,
Schneidereit. Also jedenfalls soll auf jeden Fall 2020 starten. Davor wird schon Chang'e 5 losfliegen. Also die haben da ein bisschen die Chronologie durcheinander gebracht, weil irgendwie Chang'e 4 eigentlich nur als Backup von Chang'e 3 gedacht war. Und ist es egal, wie das ist. Aber auf jeden Fall wird Chang'e 5 schon vor Chang'e 4 fliegen, 2017. Und die wird Proben vom Mond zurück zur Erde bringen. Also die Chinesen haben da einiges vor, was den Mond angeht, was ich gut finde. Also der Mond ist viel zu lange irgendwie ignoriert worden. Da haben sich alle irgendwie auf dem Mars konzentriert und so. Der auf dem Mond gibt es noch viel, viel zu untersuchen und zu erfahren. Und der ist wesentlich näher, da kommt man doch leichter hin. Und man sollte erstmal da wirklich alles machen, was machbar ist, damit man dann wirklich weiß, was man tut, wenn man woanders hingeht.
Da oben wird ja elektrisch gefahren auf dem Mond, womit wir bei einer Studie des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, wären. Die haben mal geguckt, wie es denn den Nutzern von Elektroautos mit ihren Elektroautos geht, haben 9200 Halter von Elektroautos und Plug-in-Hybriden angeschrieben. Also Plug-in-Hybriden sind Elektroautos, die auch einen Verbrennungsmotor haben, aber auch rein elektrisch fahren können, haben über 3000 Antworten gekriegt, 3111 Antworten, was ziemlich viel ist, um eine repräsentative Studie zu machen, und kommen zu jede Menge Ergebnissen. Zwei nehme ich mal raus, den Rest können die Leute sich ja durchlesen. Überwiegend sind es Privatleute, die diese Dinger fahren, Elektroautos. Gut gebildete Männer mit höherem Einkommen. Das Durchschnittsalter ist relativ hoch, 51 Jahre. Normale Neuwagen werden von jüngeren Menschen gekauft im Durchschnitt.
Vermutlich, weil die billiger sind, oder?
Weiß ich gar nicht mehr, ob die so viel billiger sind. Also ob du jetzt so ein Dreier BMW kaufst oder irgendwie einen kleineren Elektrowagen. Ich glaube nicht, dass sich das viel nimmt.
Oder vielleicht, halt haben die Älteren schon nicht mehr den Bedarf irgendwie anzugeben oder irgendwie Statussymbol.
Vermutlich eher das, oder ja. Die meisten Nutzer leben außerhalb der Stadt. Jeder fünfte Befragte lebt in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, alle andere in kleineren Städten und kleineren Gemeinden. Über die Hälfte wohnen in Kleinstädten und Landgemeinden mit Einwohnern unter 20.000. Das fand ich ganz interessant. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit so, was heißt Alltagserfahrung, aber so mit dem, ich bin ja ein großer Freund von Elektromobilität, weil es einen ungeheuren Spaß macht, mit Elektromotoren durch die Gegend zu fahren. Und ich denke mir halt auch immer, am liebsten hätte ich ja so ein Haus mit einer Garage dran, wo ich das Ding sicher unterstellen kann, wo ich eine Ladestation habe, wo ich mal was schrauben kann und sowas alles.
Das hast du, wenn du auf dem Land wohnst.
Das hast du, wenn du auf dem Land wohnst. In der Stadt hast du das nicht, es sei denn, du hast sehr, sehr viel Geld. Und andererseits wärst du auch, stelle ich ja gerade fest, relativ bescheuert, wenn du in der Stadt wohnst und überhaupt ein Kraftfahrzeug vorrätig hältst. Das halte ich für unzeitgemäß und hirnrissig mittlerweile. Also es ist halt ein Luxusprodukt.
Ja,
Weil ich habe mein Auto abgeschafft, dadurch merke ich einfach gerade mal, wie unsinnig das ist, ein eigenes Auto zu haben. Gerade in Städten wie Berlin, wo überall Autos rumstehen, die man sich nehmen kann.
Hatte mir ein eigenes.
84%, das finde ich echt krass, 84% der privaten Halter würden die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen. 84% zufrieden, das ist richtig, richtig viel.
Das ist cool, ja.
Und die paar Leute, die auch gewerblich Elektrofahrzeuge fahren, wollen ihren Fuhrpark um Elektrofahrzeuge erweitern. Ist ein ziemlich langer Bericht, den das DLR da veröffentlicht hat. Auch noch so, wie viel Reichweite im Schnitt gefahren, was die Gründe sind und sowas alles. Ist natürlich Umweltbewusstsein. Also interessant auch, das ist auch ein schöner Satz noch, externe Anreize spielen eine untergeordnete Rolle. Externe Anreize sind so Befreiung von der Kfz-Steuer oder kostenloses Parken. Das war den Leuten egal.
Ja, das stimmt doch optimistisch.
Das stimmt optimistisch, fand ich halt auch, ja. Aber es heißt immer noch nicht, dass ich ein Elektrofahrrad. Ich habe neulich mal so ein Elektrofahrrad gefahren von Specialized. Kostet 3.800 Euro das Ding. Ich wäre fast schwach geworden.
Da habe ich echt überhaupt keinen. Wenn ich Fahrrad fahre, dann möchte ich selbst fahren. Also da habe ich jetzt irgendwie keinen großen Bedürfnis, mir da jetzt irgendwie so ein Elektro-Dingens zu kaufen.
Du fährst aber auch nicht zur Arbeit damit, oder? Also ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich denk manchmal, ich heute Morgen hatte ich 28 Kilometer Gegenwind. Irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt reicht's aber auch mal.
Wie ich noch in Wien gewohnt habe und mein Arbeitsweg länger war, bin ich auch 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück. Doch jeden Tag, also bei jedem Wetter. Also das, ja.
Ich krieg's auch hin, aber heute war so ein Tag, wo ich dachte, boah, jetzt ein bisschen Rückenwind, das wär's. Den hatte ich dann auf dem Heimweg. Also ich habe auf dem Hinweg, was waren das, 27, irgendwas Kilometer ist die Strecke. Ich habe auf dem Hinweg 75 Minuten gebraucht, auf dem Rückweg 62.
Ah, ja.
Also das ist schon mal echt ordentlich. Also, vor allem der Rückweg, ich war so sauschnell. Ah.
Ganz sicher nicht mit Elektroautos sind die ersten Menschen nach Europa gekommen. Da hat man jetzt rausgefunden, und zwar französische Wissenschaftler aus Leipzig. Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Der hat sich beschäftigt mit Spuren der ersten Menschen. Man weiß, dass die ersten wirklich menschlichen Spuren, menschlichen Überreste, Schädelteile von modernen Menschen, die hat man so Anfang 2000, 2002, 2003 in Rumänien gefunden, in der Peșteraciu-Oase, so einer Höhle. Mhm. Also die waren 40.500 Jahre alt. Also da wusste man, okay, zu dem Zeitpunkt war der Homo sapiens in Europa. Das war der früheste Weg. Wie der aber jetzt dahin gekommen ist, ich meine, der kam aus Afrika, war in Europa, aber welchen Weg er genau genommen hat, das ist noch offen. Also das hat man noch nicht gewusst. Vor allem, weil es halt da auch wenig Funde gab aus diesem Bereich. Jetzt aber hat dieser besagte Jean-Jacques Hublin Spuren gefunden, also keine menschlichen Überreste, sondern diverse Schneckenschalen, die Leute mal gegessen haben, also was nachweisen konnte, ist, dass die gegessen worden sind, und Spuren an diesen Schneckenschalen, die waren früher immer schwer zu bestimmen, das Alter, mit denen, weil die halt dann auch da ist die C14-Methode bei diesen Weichtieren, weil die auch von der Lagerung im Boden sich chemisch verändern und so weiter. Mhm. Da mussten die erst jede Menge neue Methoden kombinieren, so biochemische Daten, Radiokohlenstoffdaten und so weiter machen und haben irgendwas entwickelt, das sich intrakristalline Proteindiagenese nennt, wo ich keine Ahnung habe, was es ist, aber die Leute werden vermutlich wissen, aber es geht irgendwas.
Irgendwas mit Eiweiß.
Es geht um Aminosäuren in der Struktur von diesen Schalen, wo du dann entsprechende Analyse machen kannst. Jedenfalls sind die sich einigermaßen sicher, da jetzt eine gute Methode zur Datierung gefunden zu haben und haben dies festgestellt, dass die 45.900 Jahre alt sind. Und wo haben sie die gefunden? Wo kam der Europäer her?
Aus Mesopotamien.
Fast aus dem Nahen Osten, und zwar aus Kshar Akil. Das liegt im Libanon.
Ah ja.
Nee, also wir kommen aus dem Nahen Osten.
Wir sind alle Sternstaub
über Rumänien. Zuerst aus dem Nahen Osten und dann aus Rumänien.
Wir sind alle Rumänen.
Genau, ganz hart, ja.
Wir sind alle Rumänen. Das haben wir jetzt davon. Rumänische Bettelbanden. Letztendlich sind wir eine riesengroße rumänische Bettelbande, wir Europäer.
Genau.
Aber immerhin sind wir sozial und hilfsbereit. Warum sind wir sozial und hilfsbereit? Das haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Weil wir staunen. Wer staunt, nimmt sich selbst nämlich nicht so wichtig. Staunen im Sinne von irritieren lassen, sich erschüttern lassen. Egal auf welcher Skala das passiert. Also sei es über irgendeine Kleinigkeit ins Staunen zu geraten oder über irgendwas wahnsinnig Großes ins Staunen zu geraten, führt regelmäßig und reproduzierbar dazu, dass man hilfsbereiter wird. Weil man sich nämlich dem Gefühl hingibt, an etwas teilzuhaben, das größer ist als man selbst. Okay. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Was sie gemacht haben, ist, sie haben über 2000 Leute genommen und gefragt, wie leicht sie sich zum Staunen bringen lassen. Dann haben die Probanden Lotterielose gekriegt, 10 Lotterielose, wurde gesagt, so hier, könnt ihr mal gucken, ob ihr mit den anderen teilen wollt oder nicht. So. Die Leute, die von sich gesagt haben, ach, ich bin eigentlich den ganzen Tag, laufe ich staunend durch die Gegend, die haben mehr Lotterielose geteilt, als die gesagt haben, nö, ich staune eigentlich nicht. Dann haben sie die Leute genommen, Filme gezeigt. Entweder was total Spannendes, so interessante, staunenswerte Phänomene oder irgendwie total langweiliger Film. Die Leute, die in den Film gestaunt haben, die waren hinterher hilfreicher und ausgleichender und waren bemühter, mit der Gruppe zu interagieren und von der Gruppe gemocht zu werden. Fand ich ganz cool.
Das ist auch ein schönes Argument.
So wird man Optimist.
Für Wissenschaftsöffentlichkeitsarbeit.
Stimmt. Lass die Leute staunen. Menschen,
ja. Genau. Weißt du, wer auch sehr sozial und hilfsbereit ist?
Ich. Aber ich staune ja auch den ganzen Tag. Boah.
Ja, nee, ich nutze gerade die Gelegenheit und die Überleitung, um mich zu bedanken. Und zwar einmal bei Frank, der mir ein Buch geschickt hat, den Sammelband von gesammelte Werke von Strogatzky.
Ah, geil.
Drei Romane, also das war, fand ich sehr nett. Das wollte ich schon lange mal wieder ausführlich lesen. Also da sage ich danke dafür. Und dann bedanke ich mich noch bei Benjamin. Der hat mir was ganz Cooles geschenkt, nämlich eine Flasche Bier von den Färöerinseln, von der Brauerei Färöer Björ, wie ich das ausspreche. Und zwar eine limitierte Edition Solabjör, gebraut zur Sonnenfinsternis, die ja von den Färöern aus sichtbar war. Also nur von den Färöern und von Spitzbergen aus sichtbar war. Die haben da halt irgendwie Färöerbier gebraut. Und der war anscheinend dort und hat da das nicht beobachtet, weil es bewölkt war, aber trotzdem war es eine coole Sache. Und hat mir hier so eine Flasche geschenkt, die ich auch verkostet habe. Es war ganz okay. Also es war ein bisschen bitter, kam es mir vor. Aber es war schön zu trinken. Es war schön, mal ein Bier von den Färöern zu trinken. Also auch da danke. Und wenn ich gerade dabei bin, nutze ich nochmal hier die große Menge der Leserschaft oder der Hörerschaft und frage mal, ob jemand Ahnung hat oder dabei ist bei dem sozialen Netzwerk namens Untappd.
Kennst du das? Untappd, ja, kenne ich. Ja. Das ist ja. Habe ich sogar auch mal geladen und mal ein bisschen mit rumgespielt, aber ja.
Ja, hat mich mal irgendwann darauf hingewiesen, ich sollte mich dabei ja ständig irgendwie, nicht ständig, aber oft Bier trinken und dann halt auch irgendwie meine Bierfotos irgendwie poste und irgendwie was über Bier schreibe. Ich halte auch irgendwie oft Vorträge über Wissenschaft und Bier und so weiter. Gemeint, wenn ich schon Bierfotos posten soll, dann ist das der richtige Ort, um Bierfotos zu posten. Also bin ich jetzt irgendwie auch bei Untappd, aber habe irgendwie noch nicht so wirklich, ich habe immer noch keine Freunde, glaube ich, dort. Also ich weiß nicht, wer da dabei ist.
Das Problem ist halt, dass die Bierfotos dann nur da sind, oder? Ich meine ja gerne auf Instagram, weil das kann man halt von außen auch sehr gut.
Ja, ich poste es ja eh überall. Aber ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie, ich habe das Netzwerk noch nicht ganz verstanden, ob das jetzt irgendwie hauptsächlich irgendwie in USA aktiv ist, ob es da oder ob es in Deutschland nur, ich habe da irgendwie noch nicht wirklich viele.
Also du bist der zweite Mensch, den ich in den letzten, gefühlt 5 Jahren kennenlerne, der das jemals nur erwähnt hätte.
Ja, also dürfte vielleicht in Deutschland, also es sind schon viele da, also wenn ich es hier anschaue, gerade dieses Färöerbier ist immerhin von 25 Leuten da irgendwie getrunken worden und bewertet worden, hat eine Note von 2,86 von 5 Punkten bekommen. Also es dürften schon, wenn so ein seltenes Bier da schon so oft bewertet wird, dürften da durchaus viele Leute dabei sein. Aber wie gesagt, ich wollte mal fragen, hier bei Frint hören ja doch viele zu, ob das irgendwie etwas ist, was man quasi Social Media mäßig von Deutschland aus ignorieren kann oder ob es da doch irgendwie Leute gibt, die ich einfach noch nicht gefunden habe.
Also, wirst du irgendwann die Tage wahrscheinlich merken, ob jetzt ganz viele Freundschaftsanfragen kommen oder nicht. Ne?
Also wer Ahnung hat von Untappd, sagt Bescheid. Und vor allem auch, was man damit machen kann, also außer über Bier Bescheid wissen oder ob es noch mehr gibt, für was das gut ist. Also würde mich interessieren. Also ich finde es eigentlich eine nette Idee, weil du kannst dann irgendwie auch, wenn du irgendwo bist, irgendwie gucken, was gibt es hier für Bier, was wird hier verkauft für Spezialitäten, wenn du halt entsprechende Leute hast, die da in der Nähe sind und sich irgendwie entsprechende Informationen hinterlegt haben, was ja ganz interessant wäre, wenn du halt irgendwo in einer anderen Stadt bist und denkst, okay, was gibt es hier für interessantes Bier, was ich noch nicht kenne, dann guckst du da rein und stellst meistens fest, okay, hat sich noch keiner gemeldet, aber ich finde es potenziell interessant und würde gerne wissen, ob es auch praktisch real interessant ist.
In Österreich.
Ja, da ist viel los.
Da ist der Teufel los. In Österreich gab es bis 1997 das sogenannte Bundesinstitut für den wissenschaftlichen Film, das ÖWF.
Ach, die habe ich auch, die Meldung, schade.
Die haben über 500 Filme produziert. Wissenschaftliche Filme, die bisher nicht zugänglich waren, weil die einfach irgendwo in Archiven geschlummert haben. Und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben 400 dieser Filme online gestellt.
Genau.
Das ist total katastrophal, weil ich echt keine Zeit habe, die zu gucken. Beziehungsweise, wenn ich anfange, die zu gucken, habe ich keine Zeit, meine andere Arbeit zu machen.
Ja, ich habe die Meldung hatte ich irgendwie auch in meiner Liste.
Hast du schon durchgeguckt, was es da so gibt?
Ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich gehabt. Ich meine, ich habe die ein paar von den Titeln angeschaut, das abnormal geprägte Balzverhalten einer griechischen Landschildkröte, klingt sehr vielversprechend. Und da gab irgendwas irgendwie ein Ziegenopfer oder sowas in Oberösterreich. Also klingt potenziell interessant. Und wie gesagt, ich beschwere mich ja wahnsinnig oft, dass es keine guten deutschsprachigen Wissenschaftsvideos gibt. Okay, die werden jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so hilfreich sein, wenn es darum geht, irgendwie aktuelle Wissenschaft zu vermitteln. Aber es ist auf jeden Fall, also je mehr Daten in der Öffentlichkeit selber zugänglich sind, desto besser. Also je mehr Daten irgendwie der Allgemeine zur Verfügung gestellt werden, kann nie genug sein. Und gerade wenn solche Archive dann digitalisiert werden, die eigentlich Daten enthalten, die nicht digital sind oder nicht digital waren von Anfang an, dann ist es umso besser. Also dann ist die Chance, dass die irgendwie länger überleben, umso größer. Also sag ich, gut gemacht, Österreich.
Ja, absolut. Sowas gibt es doch mit Sicherheit zu Hunderten und Tausenden, irgendwelche Archive, wo irgendwelche Filme sind, die mal digitalisiert werden müssten.
Ja.
Das wäre auch sowas, was dann auch die Archive mal als Crowdfunding-Projekte machen könnten.
Da, ja, könnte sogar funktionieren wahrscheinlich.
Denke ich auch, ja. Jetzt hab ich dir die schöne Meldung kaputt gemacht.
Ja, vor allem war es auch meine letzte Meldung.
Es war deine letzte Meldung?
Ja.
Das ist ja furchtbar. Jetzt siehst du, ich hatte die Hoffnung, dass so, weil mir nämlich gerade noch einfiel, dass es eine Studie gibt, die per Crowdfunding gebaut wurde, also per Crowdfunding finanziert wurde und die jetzt fertig ist. Ich habe nämlich heute eine Mail bekommen von Lutz Hausstein, heißt derjenige, der es gemacht hat, ein Wirtschaftswissenschaftler, der eine Studie sich hat finanzieren lassen über Crowdfunding. Ich weiß gar nicht mehr, über welches Ding das war. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Studie heißt Was der Mensch braucht und ist praktisch ein alternativer Warenkorb zur Berechnung eines Mindesteinkommens. Also praktisch eine Hartz-IV-Korrektur, wenn man so will.
Was kommt raus?
Das weiß ich leider noch nicht. Ich habe heute die Mail gekriegt. Ich bin tatsächlich seit heute Morgen um, ich weiß nicht wann, ständig am Arbeiten und in irgendwelchen Sitzungen und am Sendungen aufnehmen. Ich habe leider noch nicht reingucken können, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es die gibt. Was der Mensch braucht, könnt ihr ja mal irgendwie, weiß ich nicht, mal lesen gehen. Ansonsten habe ich noch zwei Sachen dabei. Das eine ist, wir werden schlauer.
Das habe ich auch irgendwie, ist irgendwie auch überall durch die Medien gegangen. Also ich habe überall die Überschriften gesehen, aber ich habe es jetzt nicht gelesen. Irgendwie der IQ steigt irgendwie.
Angeblich oder sowas. Der IQ steigt seit ein paar Jahrzehnten so kontinuierlich an. Also dass er im Schnitt immer 100 ist, ist klar. Ja. Aber nichtsdestotrotz werden wir halt ein bisschen besser. Und zwar sowohl bei schlussfolgerndem Denken als auch beim Wissen, wobei es beim Wissen einen geringeren Zuwachs gibt als beim schlussfolgernden Denken. Und die Wissenschaftler führen das darauf zurück, dass die Fähigkeitsspezialisierung besser wird. Und Achtung, die Testbearbeitungsstrategien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser werden.
Ja gut, jetzt kennen alle den Test.
Jetzt kennen alle den Test. Und die letzte Meldung hätte ich dann auch noch, und zwar dockt die ein bisschen an eine der früheren Meldungen, die wir gebracht haben, und zwar die Schokoladenstudie, die nicht gestimmt hat. Der großartige Lars Fischer hat auf spektrum.de mal 5 Fragen zur Schokolade beantwortet. Geht uns die Schokolade aus? Warum schwanken die Kakaopreise so stark? Ist Schokolade gesund? Macht Schokolade glücklich? Und ist Schokolade sozial nachhaltig? Haltig. Diese Fragen beantwortet er. Ich werde die jetzt nicht beantworten, weil gefälligst doch alle mal nachlesen können, was da steht.
Jetzt kriege ich Hunger auf Schokolade.
Ich nicht. Ich finde ja Schokolade... Das ist ein ganz interessantes Ding. Ich habe so lange keine Schokolade gegessen jetzt. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Schokolade gegessen? Ich habe so lange keine Schokolade gegessen, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie Schokolade schmeckt und darum auch keinen Hunger auf Schokolade habe. Das passiert bei mir immer wieder mit so Süßkram und so.
Früher habe ich auch wesentlich mehr Schokolade gegessen als heute. Jetzt esse ich Schokolade eher so, wenn sie irgendwo verarbeitet ist, in irgendwelchen Kuchen oder sonst was drin. Also pure Schokolade esse ich auch selten. Aber ich habe kürzlich am Wochenende habe ich eine ganze Tafel gegessen, die war ja bei dieser langen Wanderung und da war die irgendwie als Proviant mit drin und da habe ich dann halt gedacht, okay, da kann ich auch mal eine Tafel Schokolade essen.
Also, da brauchst du halt auch schnelle Energie bei sowas, ne?
Ja, und es war zartbitter, nicht unbedingt mein Liebstes. Also, aber
das finde ich auch ganz fies. Essen. Also wenn, dann muss es schon irgendwie so Vollmilch, am besten mit so Karamell und...
So. Nee, also ich bin ja ein Purist, also mein Vollmilch ist okay. Am besten mal die Rittersport... Vollmilch, das war wirklich die beste. Oder was ich auch mal Nuss, ja, also Nüsse, ganze Nüsse sind auch noch okay mit
Mandel.
Drin. Nee, ja, geht auch. Aber was ich jetzt gar nicht mag, sind diese ganzen irgendwie Creme-Füllungen mit irgendwas drin. Ja. Also das ist ganz fies. Oder Fruchtcreme-Füllung, das ist ganz ekelhaft.
Außer wenn es eine Karamellfüllung ist. Also da werde ich schwach.
Das ist oder irgendwie so Joghurt oder so Krempel oder Kaffee oder was es alles gibt. Also was ich auch mal nett fand, war irgendwie, da gab es so eine Meersalz-Schokolade, die war auch gut. Aber ja, bevor wir jetzt wirklich noch Hunger kriegen auf Schokolade,
lassen beenden wir die Sendung und machen uns Wurstbrote. Ich habe nämlich eine ganz hervorragende Teewurst hier und ich hasse Teewurst, bis auf diese eine von meinem
Metzger. In Österreich gibt es nämlich auch Schokolade mit Wurst. Die Firma Zotter, die macht wirklich gute Schokolade. Da gibt es nämlich Schokolade mit Schmalz, also mit Kriegenschmalz. Die haben wirklich ganz absurde Zutaten mit Schafskäse und so weiter, die aber erstaunlich gut harmonisieren. Also wenn du mal irgendwie außergewöhnliche Schokolade probieren willst, schau mal, gibt es auch in Deutschland überall, Zotter heißt das. Ich kriege kein Geld für die Werbung, wollte ich nur sagen, dass es durchaus auch Geschmacksrichtungen mit Schokolade gibt, die gut passen, auch wenn man nicht denkt, dass sie passen. Und Wurst, Schokolade gibt es da eben auch.
Mir fehlen die Wörter. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.